Wir sind in der Apostelgeschichte im 5. Kapitel. Im 5. Kapitel. Acts 5. Letzte Woche haben wir uns dieses Ereignis von Ananias und Saphira angesehen, wo Gott uns eine starke Lektion gelernt hat, dass Heuchelei tödlich ist. Und wir haben gesehen, dass wir keine Masken brauchen vor Gott. Dass wir mit ihm offen sein können, ehrlich sein können, zu ihm laufen können. Er kennt unser Herz sowieso. Wir nicht irgendwas vormachen müssen. So, wie geht's dir? Mir tut das Kreuz weh. Sag das nicht. Negatives Bekenntnis. Ich muss sagen, ja, gut geht's mir. Halleluja. Nee, das brauchen wir nicht. Wir können ehrlich sein vor Gott. Kennst du den Witz? Fällt mir gerade ein. Wo so ein paar Christen in die Hölle kommen. Ich meine, ich weiß, er ist theologisch nicht in Ordnung. Und ich erzähle jetzt nicht den ganzen Witz, aber eine Zeile davon geht so, was sagt der Christ, also dieser Glaubens-Word of Faith-Christ, was sagt er? Sagt im Namen Jesu, ich bekenne, ich bin nicht an diesem Ort. Ist mir gerade eingefallen dazu. Wir brauchen das nicht, wir können wir selbst sein, wir können ehrlich sein vor Gott. Und Gott sagt, hey, es ist gut so, wie du bist, ich mag dich so, wie du bist, ich liebe dich. Und die Bereiche in deinem Leben, die noch ein bisschen Arbeit brauchen, auch darum werde ich mich kümmern. Und der Herr hat uns gezeigt, dass eine machtvolle Gemeinde, eine Gemeinde, die Kraft hat, dass das eine reine Gemeinde ist. Der Herr hat Gemeindeputz getrieben am Anfang des 5. Kapitels. Und ich bin froh, dass es zusammengehört bei Gott. Reinheit und Vollmacht. Es ist immer ekelhaft, wenn es umgekehrt ist, wenn da Vollmacht da ist, aber keine Reinheit und vielleicht Stolz oder Hochmut, das ist nicht gut. Aber wenn wir rein sind, wenn wir heilig sind, dann kann Gottes Geist durch unser Leben fließen, frei, dann kann diese Kraft durch uns wirken. Und so manchmal müssen wir nicht singen, more love, more power, sondern vielleicht weniger Fleisch, weniger Welt. Und Reinheit bringt Kraft. Das werden wir hier jetzt sehen im Vers 12. Die Folge war diese ungeheure Vollmacht, die die Apostel hatten in dieser Zeit. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen. Ich mag das, Scharen von Männern und Frauen. So dass die Kranken auf die Straßen hinaus, dass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen, und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. War da irgendwas Heilendes in dem Schatten von Petrus? Wo die Leute gedacht haben, Petrus geht vorbei, schnell übersteht die Sonne. Okay, da müssen wir uns hinsetzen, wenn der Schatten auf mich fällt, dann wäre ich geheilt. Die Leute damals waren recht abergläubig. Wenn der Schatten von einem bösen Menschen auf dich gefallen ist, dann waren sie abergläubig, dass das was Böses nach sich gezogen hat. Und vielleicht haben sie es umgekehrt auch so gedacht. Aber war da irgendwas Magisches an diesem Schatten? Nee, war es nicht. Ich glaube, das war einfach ein Kontaktpunkt, wo der Glaube dieser Menschen freigesetzt worden ist. Ich denke an die Frau, die den Blutfluss gehabt hat, die sich gesagt hat, wenn ich nur den Zipfel seines Gewandes berühre, dann werde ich geheilt worden werden. Dann werde ich geheilt werden. Und dann hat sie sich an Jesus herangemacht, durchgeboxt und hat diesen Zipfel ergriffen. Und da in dem Punkt ist ihr Glaube freigesetzt worden. Und sie hat geglaubt, dass Gott sie heilen wird in dem Moment. Und Gott hat reagiert auf ihren Glauben. Und ich denke, ähnlich war das mit dem Schatten, hier mit dem Petrus. Der Schatten selbst hatte keine Kraft, aber es war so ein Punkt, wo der Glaube freigesetzt ist von diesen kranken Leuten. Vers 17. Der hohe Priester aber trat auf und alle, die mit ihm waren, nämlich die Sekte der Sadduzäer. Die haben wir letzte Woche schon gesehen. Die Sadduzäer, das waren die Materialisten, die gesagt haben, es gibt keine Auferstehung, es gibt nichts Übernatürliches, es gibt keine Wunder. Die aber sehr viel Einfluss hatten, waren eine relativ kleine Sekte, aber sie hatten recht viel Einfluss, die haben die hohe Priesterschaft gestellt. Und für die war das mehr, für die war die Religion eigentlich mehr so politische Sache. Da war viel Geld involviert, die haben die Tische im Tempel, die Händlertische haben sie besessen und haben sie die Leute ordentlich ausgesackelt. Das waren die Pharisäer. Und im Vers 18 oder am Ende vom Vers 17 steht, die wurden von Eifersucht erfüllt. Und sie legten Hand an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach, geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Ich mag das. Die Worte dieses Lebens. Was sind die Worte dieses Lebens? Das Evangelium von Jesus Christus. Dass Jesus für uns gestorben ist, unsere Sünden bezahlt hat. Dieses vollkommene Leben, das wir nicht aus eigener Kraft leben konnten, dass er es für uns gelebt hat. Und dass, wenn wir das im Vertrauen für uns annehmen, dass uns das zugerechnet wird und wir rein und heilig vor dem Vater stehen können und Gemeinschaft haben können mit dem lebendigen Gott. Petrus hat gesagt, wie Jesus gefragt hat, was sagen die Leute, wer ich bin? Haben verschiedene Antworten gegeben, der Johannes der Täufer, der Prophet. Und dann hat er gesagt, was sagt ihr, wer ich bin? Und er hat gesagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wenig später war die Frage von Jesus, wollt auch ihr weggehen? Und Petrus hat gesagt, wohin sollen wir gehen? Nur du hast Worte ewigen Lebens. Und so sagt der Engel zu den Aposteln, geht in den Tempel und redet die Worte dieses Lebens. Und ich glaube, es ist nicht nur ewiges Leben, das wir in Jesus haben, es ist auch Leben, das wir hier haben. Worte dieses Lebens. Jesus hat gesagt in Johannes 10, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und dass sie das Leben im Überfluss haben. Das Leben jetzt, Gottes Leben, dass Gott in mir lebt. Paulus hat gesagt, nicht länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben, im Vertrauen auf ihn. Im 2. Petrus schreibt der Petrus, seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit, das heißt, dass wir Jesus ähnlich werden, geschenkt in Jesus, dadurch, dass wir Teilhaber seiner göttlichen Natur werden. Jesus lebt in uns. Er hat uns sein Wort gegeben. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, die Kraft. Und wir brauchen nicht andere psychologische Tricks oder irgendwas. Petrus sagt, Gott hat uns alles gegeben, was notwendig ist, um ein glückliches Leben, ein erfülltes Leben und ein Leben, das Jesus ehrt, zu führen. Und es gibt so viele Menschen um uns, die einfach leer rumhängen. Wie ich, bevor ich mich bekehrt habe. Ich hatte alles, was man sich denken kann, materiell, Freunde, alles. Aber mein Leben war leer und war unerfüllt. Ich war nicht zufrieden. Mir hat was gefehlt, es war ein sinnloses Leben. Ich habe mir oft gedacht, das gibt es ja nicht, es muss doch mehr geben. Das kann doch nicht alles sein. Es ist langweilig. Es bringt es nicht. Da jeden Tag in die Schule rennen, dann irgendwann jeden Tag ins Büro rennen, dann irgendwann sterben und dann ist alles vorbei. Das kann nicht alles sein. Das muss einen Sinn haben. Das, was ich hier auf der Erde tue, das muss doch größere Bedeutung haben. Und so gibt es viele Leute, die in der Arbeit neben uns sitzen, die im Zug neben uns sitzen. Deren Leben ist leer, die haben keine Hoffnung, die sind geistlich tot. Und auch wir können ihnen diese Worte des Lebens bringen. Wir können sagen, hey, ich habe was erfahren. Ich habe erfahren, dass es mehr gibt im Leben. Und lass mir davon erzählen. Von Jesus. Das, was er für mich getan hat. Und dann im Vers 21. Als sie es aber gehört hatten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Ja, gleich früh morgens in den Tempel und haben gelehrt. Die Jünger haben das nicht auf die lange Bank geschoben. Das ist oft ein Problem, was wir haben. Ich glaube, in unserer Gesellschaft einfach diese Tendenz, Dinge aufzuschieben. Und ich denke auch im geistigen Leben. Und wir müssen lernen, gleich zu reagieren, wenn Gott zu unserem Herzen spricht. Oft geht es uns so, dass Gott zu uns spricht und ich sage, ja, ich weiß, ich sollte das tun und ich denke drüber nach und ich denke drüber nach. Und ja, Herr, ich stimme ja zu, das ist gut. Und ich denke weiter nach und ich komme nie dazu, es zu tun. Und dann bleiben wir auch geistlich arm. Jesus hat gesagt, die mein Wort hören und es tun, das sind die Frucht bringen, hundertfach. Das sind die, deren Leben geistlich reich ist, die Belohnungen im Himmel sammeln. Und so, wenn der Herr was zu dir spricht, dann tu das. Und das Tolle ist, wenn der Herr dir was sagt, wenn der Herr dir was aufs Herz legt, das wird nie was sein, was dich erdrückt. Nie was sein, was dich total überwältigt. Der Herr gibt uns auch Dinge, die zu groß für uns sind. Das stimmt schon. Dass wir es nicht aus eigener Kraft schaffen. Aber Gott wird uns nie mehr geben, als wir tragen können. Das heißt, wenn Gott uns was sagt, dann ist es machbar. Weil er uns immer die Kraft dazu gibt, das zu tun, was er uns sagt. Und so können wir einfach reagieren. Wenn der Herr zu deinem Herzen spricht, schieb es nicht lange auf, sondern tu es gleich. Als sie es aber gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der Hohepriester aber kam und die mit ihm waren, und sie beriefen den Hohen Rat und die ganze Ältestenschaft der Söhne Israels zusammen und sandten sie ins Gefängnis, dass sie vorgeführt würden. Das war die ganze religiöse Leiterschaft, die ganze politische Leiterschaft. Ganze Regierung da zusammen. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie sie nicht im Gefängnis und sie kehrten zurück und berichteten und sagten, wir fanden das Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wachen an den Türen stehen, als wir aber aufgemacht hatten, fanden wir niemand darin. Als aber der Hauptmann des Tempels wie auch die hohen Priester diese Worte hörten, waren sie ihretwegen in Verlegenheit, was dies noch werden möchte. Sie sind alle weg. Und die denken sich, oh Mann, der Tag, der fängt schon gut an, was wird das noch werden? Es kam aber einer in Vers 25 und berichtete ihnen, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei, nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten das Volk, sie könnten gesteinigt werden. Vers 27, sie führten sie aber herbei und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester befragte sie und sprach, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Das ist eine wunderbare Anklage. Ihr habt Jerusalem, ihr habt die ganze Stadt mit der Lehre von diesem Jesus erfüllt. Ja, Amen dazu. Eine schöne Anklage. Ich hoffe, die Leute klagen uns mal dafür an. Ihr habt ganz Darmstadt mit dieser Lehre gefüllt. Preis dem Herrn. Und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Interessant, dass sie sich da beschweren. Erinnert euch, als dieser ganze Prozess vor Pilatus war. Und Pilatus hat gesagt, ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Und das Volk hat gesagt, sein Blut komme auf uns und auf unsere Nachkommen. Und jetzt beschuldigt der Petrus sie dafür und jetzt beschweren sie sich. Ist oft so. In Vers 29, Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Und es ist immer so, wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen. Und es ist in der Welt heutzutage so viel Mist. Und wir sagen, hey, das machen doch alle, ist doch okay. Nichts dabei, machen doch alle so. Nee, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und Gott hat Autoritäten eingesetzt. Autorität kommt prinzipiell von Gott, sagt uns die Bibel. Und Gott hat in bestimmten Bereichen Autoritäten eingesetzt. Das, wenn der Familie, der Ehemann bzw. der Vater, die Regierung, die Gemeindeleitung, der Arbeitgeber sind Autoritäten, die Gott eingesetzt hat. Delegierte Autorität aber von ihm. Klammerbemerkung, natürlich sagt Gott auch den Autoritäten, wie sie die Autorität ausüben sollen. Und Autorität im Reich Gottes heißt immer dienen und lieben und der Diener aller werden. Aber wir sollen diese Autoritäten von Gott ehren, uns da unterordnen und gehorchen. Aber wie die Apostel hier sagen, es gibt auch eine höhere Autorität und es ist Gott, von dem letztendlich alle Autorität kommt. Und wenn irgendein Mensch in Autorität uns was sagt, was gegen das Wort Gottes wäre, etwas von uns verlangt, dann müssen wir sagen, na, da gehe ich nicht mit, sondern ich stehe unter Gottes Autorität. Und Gott steht höher als du. Und wir sehen in der Bibel genug Beispiele von diesem zivilen Ungehorsam, wenn wir das so nennen wollen. Ich denke an die Hebammen in Ägypten, wo der Pharao gesagt hat, werf die Babys von den Israeliten in den Nil. Und sie haben sich geweigert, das zu tun. Oder der Daniel, als der König Nebukadnezar gesagt hat, ihr dürft niemanden anderen anbeten außer mich. Oder niemand anderen eine Bitte richten, glaube ich, heißt es, als an den König. Und Daniel hat natürlich dreimal täglich den Herrn angebetet. Und das war okay. Und er hat auch die Konsequenzen getragen dafür. Ich glaube, wir sehen bei den Aposteln hier auch zwei Beispiele. Wenn wir ungehorsam sein müssen, zwei Dinge. Das erste ist, auch wir müssen Autorität haben. Das heißt, wenn wir ungehorsam sind, diesen Autoritäten, die Gott eingesetzt hat, dann müssen wir die Autorität des Wortes Gottes haben. Wir müssen sagen können, hey, ich mache nicht mit, ich ordne mich nicht unter, weil Gott sagt es hier und es ist höher. Wir können nicht sagen, einfach nur, oh, der Herr hat mir gesagt oder ich mag nicht oder ich fühle mich nicht danach. Wir brauchen Gottes Wort. Die Jünger hatten das. Jesus hat gesagt, geht hinaus in alle Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Verkündet das Evangelium. Der zweite Punkt ist, wir müssen das in Demut tun und nicht mit Aggressivität. Wir sehen, die Jünger hier haben keine Revolte gestartet, keine gewaltsame gegen diese Regierung der Juden. Sie waren noch nicht verbittert. Und sie haben einfach gesagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Punkt. Und haben da weitergemacht. Und jetzt wird der Petrus denen das so richtig aufs Auge drücken, wieder mal, so richtig klar. Im Vers 30. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Kreuz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Predigt wieder die Auferstehung und das Kreuz von Jesus. Und ich mag auch den Vers 31 besonders. Diesen Jesus, den Gott zum Führer und zum Heiland erhöht hat und durch den wir die Vergebung der Sünden haben. Das ist das, was Jesus in unserem Leben sein will. Er will unser Führer sein. Er will uns ganz persönlich führen und leiten. Er will unser Heiland sein, der uns heil macht. Und er ist der, durch den unsere Sünden vergeben sind. Dieses vollkommene Lamm, das für uns geopfert ist, dass wir Zutritt haben zum Vater. Und vergessen wir das nie, dass wir durch Gnade zu Gott kommen, nicht durch das, was wir uns verdienen. Ich habe schon mal gesagt, das Lamm ist untersucht worden, nicht der zum Opfer gekommen ist. Jesus hat für unsere Sünden bezahlt und wir können zu Gott kommen, seinen Schoß hüpfen und die Gemeinschaft mit ihm genießen. Vers 32. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen. Das Wort Zeugen ist hier wieder das Wort, wo Märtyrer herkommt. Diejenigen, die gewillt waren, dafür zu sterben. Und der Heilige Geist, den Gott ihnen gegeben hat, die ihm gehorchen. Glaube und Gehorchen gehört zusammen. Vers 33. Hier aber ergrimmten, als sie es hörten, und ratschlagten, sie umzubringen. Es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer mit Namens Gamaliel auf, ein Gesetzesgelehrter, angesehen bei dem ganzen Volk. Und er befahl, die Leute für kurze Zeit hinauszutun. Jetzt steht inmitten dieser Sadduzäer ein Pharisäer auf, von der anderen Sekte, von der anderen jüdischen Sekte. Das waren die, die das Gesetz ganz detailliert, sehr gesetzlich eingehalten haben. Diese ganzen kleinen Regeln. Und der Gamaliel, das heißt, er war angesehen bei dem ganzen Volk, das war einer der berühmtesten Rabbis zu der Zeit. Ein Universitätsprofessor, wenn wir es so sagen wollen, ein sehr angesehener, integrer Mann. Übrigens auch der Lehrer von Paulus. Paulus hat unter dem Gamaliel studiert. Eine interessante Sache, es wurde so eine Aufzeichnung von dem Gamaliel gefunden über den Paulus. Und er hat gesagt, sein einziges Problem mit dem Paulus war, dass er nicht genug Literatur für ihn heranschaffen konnte. Der Paulus war so ein Tier, so ein Studiermonster.
Als Saulus oder als Paulus?
Als Saulus, als er noch Pharisäer war und studiert hat. Auf der Uni in Jerusalem. Okay, also der Gamaliel steht auf. Und er sprach zu ihnen im Vers 35, Männer von Israel, zieht euch bei diesen Menschen vor, was ihr tun wollt. Denn vor diesen Tagen stand Theudas auf und sagte, dass er selbst etwas sei, dem eine Anzahl von etwa 400 Männern anhing. Er ist getötet worden und alle, die ihm Gehör gaben, sind zerstreut und zunichte geworden. Nach diesem stand Judas der Galiläer auf, in den Tagen der Einschreibung, und machte Volk abfällig sich nach. Auch der kam um, und alle, die ihm Gehör gaben, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, steht ab von diesen Menschen und lasst sie. Denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr es nicht zugrunde richten können. Damit ihr nicht gar als solche erfunden werdet, die gegen Gott streiten. Und sie gaben ihm Gehör. Ein weiser Rat. Leute, wenn das von Menschen ist, dann wird es halt Bestand haben. Aber wenn es von Gott ist, dann ihr wollt nicht gegen Gott streiten. Dann kann das nichts aufhalten. Preis dem Herrn, Jesus hat gesagt, seine Gemeinde wird nicht überwunden werden, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Wenn Gott ein Werk tut, kann niemand es stoppen. Wir sehen hier auch zwei schöne Merkmale, woran wir falsche Messias oder falsche Lehre erkennen können. Beide, der Theudas und der Judas, haben für sich beansprucht, dass sie der Messias sind. Aber auf so unterschiedlichen Wellen sind die geschwommen. Der Theudas war der Supergeistliche, der gesagt hat, ich habe größere geistliche Erleuchtung, folgt mir nach. Und der Judas war mehr der Politische, hat gesagt, weniger Steuern, Leute, das ist mein Programm. Wir werden doch nicht dem Kaiser da in Rom Steuern zahlen. Und er hat da den politischen Aufstand geprobt. Zwei Dinge, woran wir falsche Messias oder falsche Lehre erkennen können. Was sagte der Theudas? Er sagte, dass er selbst etwas sei. Vorsicht, wenn ein Mann aufsteht und sagt, ich bin was. Ich habe die besondere Erkenntnis. Ich bin der Supergeistliche. Vorsicht. Und so bei dem Judas, was hat der gemacht? Er machte Volk abfällig sich nach. Auch Vorsicht, wenn einer sagt, folgt mir, nicht denen, sondern mir, mir nach, Leute. Vers 40. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat hinweg voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Sie haben sowohl Jesus als den Christus verkündigt, das Evangelium gepredigt, und das ist wichtig, das ist gut. Aber dann, wenn die Leute mal gläubig waren, haben sie gelehrt. Und das ist auch wichtig und ist auch gut. Ich glaube, zu viele Gemeinden hören beim Predigen auf und kommen nie wirklich zum Lehren vom Wort Gottes. Aber es ist wichtig, dass wir geistlich wachsen können. Ich mag, dass diese Typen konnten einfach nicht stoppen. Nichts hat die aufgehalten. Ich sage, ihr könnt uns prügeln, ihr könnt uns bedrohen, aber wir predigen Jesus. Ihr könnt uns halt aufhalten. Kapitel 6, Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murm der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. In den Tagen, als die Jünger sich mehrten. Kapitel 2 haben wir gelesen, dass der Herr täglich die hinzugefügt hat, die gerettet werden sollten. Hier lesen wir, dass die Jünger sich noch weiter mehren. Aber dazwischen ist ein Ereignis, was wir am Anfang vom 5. Kapitel gesehen haben. Und das war das Umgekehrte, das war, wo Gott weggenommen hat. Den Ananias und die Sapphira. Und auch sehen wir auch das in Gemeinden. Manchmal gibt es zwar ein gesundes Schrumpfen, wo Gott Leute wegnehmen muss, Dinge wegnehmen muss. Gibt es auch in unserem täglichen Leben. Gott fängt an zu wirken in unserem Leben. Und dann kommt ein Punkt, wo Gott sagt, jetzt ist die Zeit, wo Dinge raus müssen aus deinem Leben oder aus deinem Herzen. Und die Dinge sind nie einfach. Die Zeiten, die Dinge sind immer schmerzhaft, wenn Gott sagt, hey, da gibt es was in deinem Herzen, in deinem Leben. Vielleicht Dinge, Bequemlichkeit, vielleicht Menschen, Sicherheiten, Ansehen, Gesundheit, wo Gott Dinge wegnimmt aus unserem Leben. Aber ich möchte euch den Mut zusprechen, wenn ihr gerade in so einer Situation seid, wo Gott euer Leben zerlegt. Gott tut das nur, weil er mehren will nachher. Wir sehen das hier. Gott hat weggenommen, aber dann hat er vermehrt. Gott tut das nur, weil er was tun will in deinem Leben. Weil er dich zurüsten will. Weil er Frucht bringen will in deinem Leben. Weil er will, dass du wachst und dass du reifst. Du kannst wissen, dass Gott dich lieb hat, wenn du durch so eine Zeit gehst. Und dass Gott Großes mit dir vorhat. Das ist der einzige Grund, warum er das macht in deinem Leben. Wir sehen hier im Vers 1 auch zwei Gruppen wieder. Die Hellenisten und die Hebräer. Es waren beides jüdische Gruppen, die sich natürlich bekehrt haben und dann als solche in der Gemeinde weiter existiert haben. Die Hellenisten, das waren Juden, die der griechischen Kultur nachgefolgt sind. Erinnert euch Alexander der Große hat fast die ganze damalige Welt erobert und hat überall, wo er hinkam, die griechische Kultur mitgenommen. Und die Hellenisten, das waren die Juden, die diese griechische Kultur angenommen hatten, die griechisch gesprochen haben, die sich gekleidet haben wie die Griechen, die vielleicht dieselben Sportarten ausgeübt haben wie die Griechen, die Hebräer, das waren die traditionellen Juden. Das waren die, die an der hebräischen Kultur festgehalten haben. Die eher so ein bisschen gesetzlich waren, ein bisschen konservativ. Und die haben runtergeschaut auf die Hellenisten und gesagt, ah, das sind die, die Kompromisse schließen. Das waren so die Juden zweiter Klasse in ihren Augen. Und wir sehen hier im Kapitel 6 einige große Prüfungen, glaube ich, für die frühe Gemeinde. Das erste war eben diese Gefahr der Spaltung, wegen dieser Diskriminierung der hebräischen Juden gegen die Hellenisten. Die gesagt haben, wir sind geistlicher als ihr. Wir sehen auch eine zweite Gefahr hier, und zwar die Gefahr, den Dienst professionell zu machen. Zu sagen, Aposteln, ihr seid die Professionellen. Pastor, du bist für alles zuständig. Du bist der Profi, ist dein Job. Natürlich auch die Gefahr für die Apostel, ihre Prioritäten zu verlassen. Auch da wurden sie herausgefordert. Vers 2. Die 12 aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über dieses Geschäft bestellen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Also diese Gefahr ist den Profis, den sogenannten Profis, an den Hals zu schieben. Apostel, seht ihr das Problem hier, das die Hebräer mit den Hellenisten haben? Tut doch was dagegen. Apostel, was werdet ihr dagegen tun? Und die Apostel sagen aber, wir werden das nicht in unsere Hand nehmen. Wir lassen die Finger davon. Ihr habt begabte Männer unter euch. Die sollen sich drum kümmern. Sucht ihr euch Männer aus. Was für Eigenschaften sollten die haben? Ein gutes Zeugnis, guten Ruf, voll Heiligen Geist und voll Weisheit. Oft kommen die Leute zum Pastor und sagen, hey Pastor, was ist mit dem? Sollten wir nicht mehr rausgehen und den Pennern auf der Straße dienen? Oder sollten wir nicht in dem Bereich mehr machen? Sollten wir nicht mehr evangelisieren oder das Programm oder die Veranstaltung durchführen? Und ja, vielleicht sollten wir das tun. Und vielleicht, wenn Gott dir das aufs Herz legt, vielleicht will er, dass du das tust. Wenn du eine Last auf dem Herzen hast, wenn Gott dich auf ein Problem hingewiesen hast, vielleicht will er, dass du ein Teil der Lösung dieses Problems bist. So handhaben wir das im Allgemeinen. Wir rennen den Leuten normalerweise nicht nach, um ihnen Dienste aufs Auge zu drücken. Wir glauben, dass das was ist, was Gott aufs Herz legt. Und wenn du irgendwas am Herz hast, dann komm und sprich mit mir. Und du sagst, hey, ich habe das Gefühl, da sollte mehr getan werden. Das liegt mir total am Herzen. Ich sage, okay, wenn es vom Herrn ist, wir stehen hinter dir oder hinter euch. Aber ich werde nicht alles selber machen. Wir warten im Allgemeinen, bis die Leute zu uns kommen. Und dann sagen wir, okay, wenn Gott dir da eine Last, wenn Gott dir da eine Berufung gegeben hat, dann tu das. Erfüll deinen Dienst. Nutz deine Gaben. Aber die Apostel kannten ihre Prioritäten. Und sie haben gesagt, unser erster Ruf ist das Wort Gottes und das Gebet. Und davon werden wir uns nicht abbringen lassen. Und es ist so einfach, sich abbringen zu lassen von unseren Prioritäten. Es ist so einfach, gerade in unserer Zeit. Und oft verwechseln wir Aktivismus mit Geistlichkeit. Wenn wir 10 verschiedene Dienste tun, versuchen uns überall einzubringen. Aber ich denke, oft ist gerade das Gegenteil der Fall. Da ist gesteigerter Aktivismus, gesteigerte Aktivität, heißt meistens, dass wir unsere Prioritäten aus den Augen verloren haben. Zum Beispiel eines der aktivsten Geschöpfe auf der Welt ist ein Huhn, ein Händel, dem der Kopf abgehackt wurde. Das rennt und flattert herum, aber nicht lange. Wir wissen genau, in ein paar Minuten wird er tot da liegen. Und wenn wir das aufs Geistliche umlegen, wir rennen geistlich, im geistlichen Bereich auch so oft los, einfach losrennen, finden uns plötzlich in allen möglichen Diensten wieder. Und vielleicht ist es deswegen, weil wir die Verbindung zum Haupt verloren haben. Aber Gott will nicht, dass wir ausbrennen, dass wir uns fertig machen. Jesus hat gesagt, meine Last ist leicht. Wenn Gott uns was aufs Herz legt, dann werden wir nie ausbrennen. Und Gott baut eine Armee für seine letzten Tage. Und ich glaube, dass Jesus sehr bald wiederkommt. Und ich glaube, er sucht in seiner Armee weniger Leute, die mit dem Maschinengewehr durch die Gegend ballern, mit der Hoffnung, irgendwas zu treffen, als Scharfschützen, die auf ein Ziel ausgerichtet sind und da gezielt mit voller Power, mit vollem Einsatz sich einbringen. Und ich denke, es ist total wichtig, dass wir wissen, wozu Gott uns berufen hat, wo unser Platz ist in der Familie Gottes, in seinem Leib, wo wir uns einbringen sollen im Reich Gottes. Vielleicht sagst du, ich bin mir nicht sicher, was der Platz ist, den Gott für mich hat in seinem Reich. Ich bin mir nicht sicher, was meine Aufgabe in diesem Leib Christi ist. Wie kann ich die erkennen? Meine Berufung, meine Begabung, meine Aufgabe. Wir sehen einige gute Prinzipien im Römerbrief, im 12. Kapitel. Wenn ihr das gemeinsam aufschreibt, hier. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, und da sind auch die Schwestern inkludiert, durch die Erbarmung im Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Was ist der erste Punkt, der erste Schritt? Ist, dass wir uns selbst, dass wir unser Leben, alles was wir sind, Gott hingeben. Als ein Opfer. Und Paulus sagt uns hier, dass es vernünftig ist, dass es ein vernünftiger Gottesdienst ist, es zu tun. Warum ist es vernünftig, Gott unser ganzes Leben zu geben? Und der erste Punkt ist, weil Jesus alles für uns gegeben hat. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er hat alles für uns gegeben. Und wir haben sowieso nicht viel, was wir ihm zurückgeben können. Wir werden ihm nie zurückzahlen können an das, was er für uns getan hat. Das Mindeste, glaube ich, was wir tun können, dass wir sagen, Jesus, da ist mein Leben. So ein Sauhaufen, wie das auch ist, Herr, nimm das. Das gehört dir. Zweiter Punkt, warum es vernünftig ist, ist, dass wir die Ewigkeit mit Jesus verbringen werden. Und die Bibel sagt uns, das, was wir hier tun, auf der Erde, hat Folgen im Himmel, in der Ewigkeit. Der Herr wird uns belohnen für die Dinge, die wir für ihn tun. Und ein dritter Punkt, warum es vernünftig ist, ist dieses Prinzip, das Jesus uns gelehrt hat, für dieses Leben jetzt. Also, wir haben ja nur eins, aber bevor wir beim Herrn sind. Und das Prinzip, das Jesus uns gegeben hat, nach dem Maß, mit dem wir geben, werden wir auch empfangen, wird uns wiedergegeben werden. Das ist ein gutes Prinzip. Das beste Rezept für ein depressives, miserables Leben ist, kreis so viel wie möglich um deine eigene kleine Welt, um deine Gefühle, deine Wünsche, deine Hobbys, beschäftig dich so viel wie möglich mit dir selbst und dir wird es schlecht gehen. Sprech's dir, es funktioniert immer. Aber die Bibel lehrt uns, wenn wir anderen dienen, dann bekommen wir zurück. Die Leute in der Welt versuchen Glück oder ein glückliches Leben auf dem direkten Weg zu finden. Und das funktioniert nicht. Ah, wenn ich nur das Auto hätte, dann wäre ich glücklich. Wenn ich nur verheiratet wäre, dann wäre ich glücklich. Wenn ich nur nicht verheiratet wäre, dann wäre ich glücklich. Ja. Meistens das, was wir nicht haben. Und die Leute versuchen, wenn ich nur das Haus hätte, dann wäre ich glücklich. Und die Leute versuchen Glück direkt zu finden und dem Glück nachzulaufen. Und es funktioniert nicht. Wir werden auf dem Weg nicht Glück finden. Glück ist ein Nebenprodukt. Das ist, was die Bibel lehrt. Glück ist ein Nebenprodukt. Wenn wir uns selbst sterben und anderen dienen und Gott dienen, dann werden wir ein erfülltes Leben haben und wir werden ein glückliches Leben haben. Vers 2, der zweite Punkt. Wie können wir Gottes Willen, Gottes Berufung erkennen? Erster Punkt, wir geben uns selbst, unser ganzes Leben Gott hin als Gottesdienst. Das zweite ist, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das ist der zweite Punkt, dass wir uns nicht von der Welt vereinnahmen lassen. Dass wir die Glotze abdrehen und uns immer den Schrott reinhauen, sondern Gottes Wort. Gott sagt uns hier, erneuert euren Sinn, nicht verunreinigt euren Sinn. Es gibt so viel Mist da draußen. Und wenn wir im Wort Gottes sind, wenn wir uns nähern im Wort Gottes, wenn wir einfach Gott lieben, ich glaube, dann werden wir in unserem Herzen wissen, wenn Türen aufgehen, Gott, ist das für mich. Dann wird Gott seine Wünsche auf mein Herz legen. Das wird zu meinen Wünschen werden. Und es wird ganz natürlich sein. Ganz natürlich herausfinden, was der Herr in dieser Situation von mir will. Und dann sagt im Vers 4, denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gabengaben haben nach der uns verliehenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen und dann zähle uns die Gaben auf hier. Es sei Weissagung nach dem Maß des Glaubens, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Ich glaube, jeder von uns hat so eine Gabe von Gott bekommen, so eine Geistesgabe, eine Gnadengabe. Vielleicht mehrere, aber ich glaube, jeder einzelne eine, die sein Leben besonders prägt, die ihn besonders motiviert. Ich glaube, eine, die hervorsteht. Und Paulus zählt uns hier die verschiedenen Gaben auf. Sagt, die eine ist Weissagung oder Prophetie. Das ist das Wort Gottes zu verkündigen. Das Wort mit Vollmacht zu sprechen. Zweite Gabe, die wir hier sehen, ist die Gabe des Dienens. Wir könnten sagen, dienen ist Wahrheit vorleben. Liebe praktisch. Kuchen backen, aufbauen helfen, putzen, Auto reparieren helfen, was immer. Praktischen Dienst an anderen Menschen. In der Apostelgeschichte im 9. Kapitel sehen wir ein gutes Beispiel. Da gab es eine Frau namens Tabea oder Dorcas. Und die ist gestorben und die wird aus der Stadt herausgetragen. Und die Leute, die ganze Gemeinde hat um sie getraut, haben gesagt, schnell holt den Petrus, der ist nicht weit von hier. Was war los mit der Dorcas? War das die große Prophetin? Hat die Zeichen und Wunder vollbracht? Nee, das heißt, sie hat Kleider genäht. Und die ganze Gemeinde hat getrauert, weil sie sie verloren hat. Ein Beispiel für praktischen Dienst. Gabe des Dienens. Dann die Gabe der Lehre. Gabe der Lehre ist, Wahrheit verständlich zu machen. Das Wort Gottes auszulegen, klar zu machen, anwendbar zu machen. Gabe der Lehre. Gabe der Ermahnung oder Ermutigung. Das Wort Paraklesis im Griechischen. Erinnert euch, der Heilige Geist war der Parakletus, der Beistand, der uns zur Seite kommt. Und genau das ist das, was einer macht, der diese Gabe der Ermahnung oder die Gabe der Ermutigung hat. Einer, der zur Seite kommt, der ermahnt, ermutigt, mit Liebe den Tritt ins Hinterteil, der zur Seite kommt und sagt, hey, du schaffst es, geh gemeinsam mit dem Herrn. Gemeinsam mit dem Herrn kannst du da durchgehen. Lass dich ermutigen, gib nicht auf. Gabe der Ermahnung. Nächste Gabe ist die Gabe der Mitteilung oder die Gabe des Gebens. Menschen, die einfach freigebig sind von ihrer Natur aus, denen Gott es geschenkt hat. Die einfach aus freudigen Herzen mit Freude Gott geben und seinem Werk. Ich habe jemanden kennengelernt, der die Gabe hat. Das war ein Mann in mittleren Jahren, der alleinstehend war und er hat gearbeitet, so hart er konnte, hat sehr einfach gelebt und alles Geld, was er gemacht hat, hat er Missionaren geschickt, hat Missionare damit unterstützt. Und er hat das mit Freude getan, die Gabe des Gebens. Dann sehen wir die Gabe des Vorstehens oder man könnte auch sagen, Gabe des Organisierens oder Ordnung zu halten, zu verwalten, den Überblick zu bewahren. Das ist eine Gabe von Gott. Und als letztes sehen wir hier die Gabe der Barmherzigkeit. Das ist, wenn man mitfühlt mit anderen Menschen in Not, wenn man sich in andere reinversetzen kann, einfühlen kann. Was ist jetzt meine vorrangige Gabe? Was ist deine vorrangige Gabe? Was ist die Gabe in deinem Leben, die dich vorrangig motiviert? Eine kleine Frage, wie ihr das herausfinden könnt, die hilfreich sein kann. Stell dir vor, ich sterbe und die Leute kommen zu dir und sagen, ab heute bist du Pastor. Was würdest du ändern? Würdest du sagen, ah, wir müssen mehr die Wahrheit proklamieren. Leute, Heiligkeit ist dran. Oder das, und wir müssen das proklamieren, wir müssen das aussprechen. Vielleicht hast du die Gabe der Prophetie. Vielleicht sagst du, na, wir müssen praktischer werden, wir müssen anfangen, einander praktisch mehr zu dienen, den Leuten auf der Straße da praktisch zu dienen. Vielleicht hast du die Gabe des Dienstes. Nein, nein, wir brauchen ein tieferes Verständnis von Gottes Wort. Wir müssen Griechisch und Aramäisch lernen und die Auslegungsprinzipien. Und wir, ja, ich liebe es einfach, das Wort Gottes zu zerstückeln und nicht zu zerstören. Das wäre die Gabe des Antichristen. Und der baut aber nicht den Leib auf. Das wäre der Teufel, dein Lügner von Anfang an. Ne? Auf jeden Fall die Gabe des Lehrens, wenn dir das am Herzen liegt, das Wort Gottes zu zerlegen, zu meditieren, tiefer reinzugehen. Vielleicht sagt er, na, was wir wirklich brauchen, ist persönliche Jüngerschaft. So. Zwei und zwei. Und da wirklich ermutigen, ermahnen und miteinander voranzugehen. Vielleicht hast du die Gabe der Ermahnung, wenn dir das am Herzen liegt, oder die Gabe der Ermutigung. Vielleicht sagst du, na, wir müssen mehr Geld sammeln, um für die Mission zusammenzulegen, um verschiedene Projekte auf die Beine zu stellen. Vielleicht hast du die Gabe des Gebens. Na, das ist so ein Sauhaufen hier. Können mal ordentlich organisiert. Was wir brauchen, sind mehr Strukturen, mehr Ordnung. Gabe des Vorstehens oder des Organisierens, eine Gabe von Gott. Anderer sagt, na, wir sollten eigentlich ins Krankenhaus gehen. Aber mir bricht das Herz, wenn ich die Penner da draußen auf der Straße sehe, die Junkies. Wir müssen uns mehr darum kümmern. Wenn es für dich zutrifft, hast du wahrscheinlich die Gabe der Barmherzigkeit. Wozu tendierst du? Was liegt dir so brennend am Herzen? Wenn du Pastor wärst, was würdest du ändern? Was würde dir fehlen? Seht ihr, eine so eine gefinkelte Sache dran ist, mit diesen Gaben ist, dass sie unser Leben prägen. Dass sie unser Leben motivieren. Und ich glaube, jeder hat eine Gabe, die ihn ganz besonders prägt. Und das ist so wie eine Brille, durch die wir das Leben sehen oder die Gemeinde sehen oder andere Leute sehen. Und manchmal werden wir mit den anderen frustriert und sagen, hey, warum sehen die das nicht? Sehe nur ich das? Sind die Leute blind? Was ist faul an dem Pastor? Keine Augen im Kopf? Wir sehen Situationen durch diese Brille mit unserer Gabe. Und das hat nichts damit zu tun, dass die anderen schlecht sind. Einfach, dass wir verschiedene Gaben haben. Zum Beispiel der Gerald würde hervorkommen und mir ein Glas Wasser bringen. Und er stolpert da irgendwo über dieses Tischtuch und auf jeden Fall schwappt das ganze Wasser da aus. Der Prophet würde sagen, Gerald, das Leben ist voller Fallen. Geh gerade, schau auf zum Herrn. Du musst vorsichtig gehen. Der mit der Gabe der Barmherzigkeit würde in Tränen ausbrechen und sagen, Gerald, komm her. Komm her, lass dich umarmen. Ich weiß genau, wie es dir geht. Ich hab früher auch Wasser verschüttet. Hör nicht auf diesen Propheten da, auf diesen Rüpel. Ja, mit der Gabe des Dienstes wird kommen, wo ist Schaufel und Besen? Ich kümmere mich gleich um den Mister, wo ist der Fetzen zum Aufwischen? Der Lehrer würde sagen, Gerald, lass mich dir drei einfache Punkte geben, wie du das in Zukunft vermeiden kannst. Wisch den Becher außen ab, sodass keine Feuchtigkeit drauf ist. Und dann mit gleichmäßiger Kraft von links und von rechts halte das Glas und wichtig, schau auf den Boden, schau, wo du hingehst. Damit der Ermahnung, Gabe der Ermahnung würde kommen und sagen, Gerald, gib nicht auf. Probier es nochmal, Gerald, der Herr ist mit dir. Der mit der Vorstehergabe oder der Gabe der Organisation würde sagen, was ist los mit dem Tisch? Der ist viel zu groß. Das ist ein Sauhaufen hier. Wir müssen das anders konstruieren. Wir müssen was Besseres finden hier. Überhaupt sollte das Wasser schon vorher dastehen. Der mit der Gabe des Gebens wird sagen, wie viel kostet das Glas, was du zerbrochen hast? Wird die Börse zucken? Wird sagen, ich würde das gern gleich begleichen, würde mich gern gleich drum kümmern. Also dieselbe Situation, aber wir sehen sie aus total verschiedenen Blickwinkeln. Weil der Herr uns allen verschiedene Gaben gegeben hat, die uns motivieren. Und es ist gut, wenn wir das wissen. Dann werden wir nicht frustriert mit den anderen, dass die anderen Dinge nicht genauso sehen wie ich. Sie haben eine andere Gabe. Dann werden wir nicht anfangen, auf andere runterzuschauen, sondern wir können einfach erkennen und sagen, hey, das ist mein Platz im Leib Christi. Das ist einfach mein Platz, wo ich sein soll. Und da diene ich den anderen. Also was ist deine Gabe oder was sind deine Gaben? Wir brauchen deine Gabe hier. Wir sind ein Leib. Und das Wunderbare ist, Gott gibt uns verschiedene Gaben. Und wir können die einbringen zur Auferbauung des Leibes. Das ist eine wunderbare Sache. Zurück in die Apostelgeschichte. In Vers 5, sie suchen also diese sieben Männer aus, voll guten Zeugnis, voll Geist und Weisheit. Und in Vers 5, und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus, und Prochorus, und Nikanor, und Timon, und Parmenas, und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien. Diese stellten sie vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. War eine weise Entscheidung, wenn wir uns die Namen ansehen, das waren alles griechische Namen. Die Griechen haben gemurrt, sie haben sich benachteiligt gefühlt, suchen griechische Männer aus. Das ist weise. Zwei von diesen Männern werden wir später noch sehen. Das ist der Stephanus, da heißt es im Vers 8, dass er voll Gnade und Kraft Wunder tat und große Zeichen unter dem Volk. Wir werden später auch sehen, dass er ein großartiger Prediger ist und das Wort Gottes damit mit Vollmacht verkündet. Den Philippus werden wir auch noch später sehen, der wird ein Evangelist sein später mal. Aber wo fangen die beiden an? Einfach mit dem Bedienen von den Witwen. Mit dem praktischen Dienst. fangen unten an. So ist es meistens im Reich Gottes. Leute, komm an, ich möchte Pastor werden, morgen, sofort. Nee, Gott fängt meistens in den kleinen Dingen mit uns an. Und Jesus hat gesagt, wenn wir im Kleinen treu sind, dann wird er uns Verantwortung über mehr geben. Vers 6 ist auch interessant. Sie stellten sie vor die Aposteln, als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Wir machen es meistens umgekehrt. Ich denke, es ist auch eine weise Sache, zuerst zu beten und dann die Hände aufzulegen. Und das war das Resultat davon, dass sie diese Krisen hier überwunden haben. Im Vers 7, und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Das Wort Gottes wuchs und die Jünger mehrten sich. Wenn das Wort Gottes gepredigt wird, wenn das Wort Gottes gelehrt wird, da haben sich die Zahl der Jünger vermehrt. Es waren nicht Programme, was die frühe Gemeinde hatte. Es waren nicht irgendwelche tollen Tricks, sondern sie haben das Wort Gottes gelehrt. Und Gott hat die hinzugefügt, die gerettet werden sollen. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Sogar die Priester hat es erwischt. Die haben sich bekehrt. Und ich denke mir, kein Wunder. Wenn ich ein Priester gewesen wäre zur Zeit Jesu, als Jesus gestorben ist, den Dienst im Tempel getan hat und plötzlich und der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Und das war ein Riesending. Ich glaube, sie hatten so um die 100 Leute gebraucht, um das Ding aufzuheben und aufzuhängen und zu bewegen. Und nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester reingehen. Und plötzlich ist es zerrissen. Die Priester kommen ins Allerheiligste reinziehen und sehen, dass der Zugang zu Gott frei ist. Hätte ich auch gefragt, wer ist dieser Jesus? Was geht da vor sich? Und so sehen wir dieses wunderbare Wachstum da in der Apostelgeschichte. Und ich mag die Apostelgeschichte, weil ich glaube, wir schreiben weiter die Apostelgeschichte. Vielleicht sind wir im Kapitel 30, vielleicht im Kapitel 40. Aber Gott möchte dieselben Dinge noch heute tun. Das ist unser Modell für Gemeinde, wie Gemeinde aussehen kann. Und ich denke, der Herr will auch in unserer Mitte die gleichen Dinge tun, die er damals getan hat. Gott hat sie nicht verändert. Wenn wir offen sind für das, was er tun will, wenn wir uns selbst, unsere Leiber als lebendiges Opfer Gott darbringen, uns nicht der Welt angleichen, sondern unseren Sinn erneuern, wenn wir herausfinden, was ist unser Ort, unser Platz im Leib Christi, wie können wir anderen dienen? Wenn wir diese Reinheit haben und verfügbar sind für die Kraft des Heiligen Geistes. Ich glaube, dann werden wir tolle Dinge sehen. Dann werden wir erleben, wie Gott mehrt. Und wie Gott Menschen zu sich zieht. Lass uns beten. Vater, ich danke dir für diese Lektionen, die wir lernen dürfen in deinem Wort. Ich bitte dich, Herr, dass du uns zu Menschen machst, die dir total hingegeben sind. Und Herr, ich weiß, jeder hier will das sein. Aber Herr, unser Fleisch ist auch schwach. Und oft, wenn wir ehrlich sind, Herr, halten wir Bereiche von dir zurück und kommen zu kurz, Herr Jesus. Aber ich danke dir, dass du tätig bist und dass es nicht von dem abhängt, was wir tun, dass wir zu dir kommen dürfen. Aber wir beten trotzdem, Herr, dass du uns dir ähnlicher machst. Dass du in unserem Leben wirkst, Herr. Wenn es da Dinge in unserem Leben gibt, die du vielleicht entfernen musst. Herr, Götzen in unserem Herzen. So dass du uns auf eine höhere geistliche Ebene stellen kannst, sodass wir geistlich reifen können und Frucht bringen können. dann beten wir, dass du diese Dinge wegnimmst. Auch wenn es weh tut, Herr. Und für die, Herr, die gerade durch schwierige Zeiten durchgehen, bitte ich, Herr, dass du sie stärkst. Und ich danke, Herr, dass du das nur zulässt, weil du uns lieb hast. Und dass du uns nie mehr gibst, Herr, als wir ertragen können. Sondern dass wir immer siegreich daraus hervorgehen können, Herr. Und dass wir gereift und gestärkt und mit größerer Vollmacht daraus hervorgehen, Herr. Dass wir dich dann besser kennen dadurch. Deine Kraft erfahren in unserem Leben. Und dass du es letztendlich nur zulässt, weil du mehr tun willst, Herr. Uns gebrauchen willst. Ich danke dir dafür, Jesus. Ich danke dir, dass uns alle Dinge zum Guten dienen, weil wir dich lieb haben. Ich bitte dich auch, Herr, für jeden Einzelnen, dass wir unsere Gaben kennen können. Dass wir unseren Platz finden können im Leib Christi, Herr. Wie wir einander dienen können. Ich bitte dich, Herr, dass du uns Türen auftust, um Menschen zu erreichen. Dass wir diese Worte des Lebens, wie der Petrus gesagt hat, Herr, dass wir die weitergeben können. Dass du uns Menschen in unseren Weg stellst, die dich noch nicht kennen. Und nicht, dass wir irgendwie komisch Leuten was krampfhaft aufs Auge drücken müssen, Herr, sondern dass du ganz natürliche Situationen schaffst. Was ganz ungezwungen und natürlich passiert, Herr. Und von dir erzählen. Ich bitte dich, Herr, mach uns zu Menschen, die strahlen von dir, so wie der Mose gestrahlt hat. Und Herr, hilf uns auch, unsere Prioritäten einzuhalten. Es ist so einfach, Herr, abgelenkt zu werden und geschäftig zu werden. Unsere erste Priorität bist du, Jesus. Wir lieben dich, Herr, und wir bitten um deinen Beistand in unserem Leben. Hilf uns, diese Gaben herauszufinden, Herr. Hilf uns, dich zu ehren. Hilf uns, Herr, deine Botschaft weiterzutragen. Wir danken dir, Herr, dass du das tun wirst. Und Herr, dafür beten wir dich an, dass du ein lebendiger Gott bist. Der uns trägt, Herr, der mit uns lebt, in uns lebt, dass das keine statische, starre, langweilige Sache ist, Herr, sondern dass es lebendig ist und ein Abenteuer ist, mit dir zu leben. Und dass wir diese Herausforderungen, die du uns in unserem Leben stellst, dass wir die gemeinsam bezwingen dürfen. Und Herr, dir sei alle Ehre dafür. Das, was du in unserer Mitte tust, Herr, und durch uns tust. In Jesu Namen. Amen. Das höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr. Meines Lebens. folgen.
Das höchste Wahl des Lebens ist, dir folgen, Herr. Das höchste Wahl des Lebens ist, dir folgen, Herr. Thank you.